Heute spreche ich mit einer erfahrenen Produktmanagement-Führungskraft über Value Propositions und den Wandel von der Technikzentrierung zur Wertstiftung. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Malte Froberg von Liebherr. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Produktmanagement Impuls. Hier geht's um modernes Produktmanagement, strategisches Wissen für Produktleadership, Transformation zu mehr Marktorientierung oder kurz, wie du den nächsten Umsatzbringer kreierst. Mein Name ist Bernadette von Wittern. Ich bin Trainerin für Produktmanagement und Inhaberin der Product Lounge, der Community zur Aus- und Weiterbildung für Produktmanager und Produktmanagerinnen. Und mein Co-Host ist Anselm Zebner. Er ist Gründer der Evolute CX GmbH, der ersten Software, die speziell für Produktmanager in der Industrie entwickelt wird und Sicherheit gegen Produktflops sowie 10-30% schnelleren Go-to-Market ermöglicht. Ja, und Anselm ist heute immer noch nicht wieder zurück. Deshalb habe ich heute wieder ein Solo-Interview mit einem ganz tollen Gast und wir haben auch ein spannendes Thema von der Technikzentrierung zur Wertstiftung. Und wie kommen wir darauf? Also viele Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die zählen zu den sogenannten Hidden Champions. Das heißt, es sind Unternehmen, die sind sehr spezialisiert und auch sehr innovativ. Die sind in der Regel technologisch überragend, führend in ihrer Branche, die meistens auch eine Nische ist und sind da Weltmarktführer drin. Und was eben viele Hidden Champions gemeinsam haben, ist, dass sie sehr technologiegetrieben sind. Das heißt, geniale Ingenieure entwickeln dort in den Entwicklungsabteilungen innovative Technologien und Produkte und oft sind diese Unternehmen eben auch die Pioniere und Erfinder auf ihren Gebieten. Ich habe auch selber schon in genau solchen Unternehmen gearbeitet. Und so weit, so gut, solange es auch wenig Wettbewerber gibt und wenig andere Unternehmen mit einem ähnlichen technischen Know-how oder eben auch besseren Lösungen für das gleiche Problem. Und genau das wird in der heutigen Zeit immer schwieriger und viele Unternehmen spüren auch diesen Druck, diesen Wettbewerbsdruck. Und hinzu kommt, dass so technologisch komplexe Produkte ja oft auch sehr lange Entwicklungszeiten haben und hohe Entwicklungsbudgets erfordern und Flops einfach ein sehr großes Risiko für die Unternehmen darstellen und man sich auch nicht allzu viele davon leisten kann. Es reicht also nicht mehr aus, geniale technische Erfindungen zu machen oder auch bestehende Innovationen einfach weiter zu perfektionieren, sondern wir brauchen Produkte und Wertangebote, die für die Kunden eben die beste Problemlösung darstellen und dann eben auch im Vergleich mit den Alternativen den größten Nutzen stiften. Und dass das gelingt, setzt eben einen ganz wichtigen Perspektivwechsel voraus, von der Technik, denke sozusagen hin zu einer Kunden- und Nutzenorientierung. Es geht also darum, Value Propositions zu gestalten, die einen Wert stiften, wie in dem Wort Value Proposition ja schon drinsteckt. Und die Value Proposition, die muss natürlich dann auch in einem passenden Geschäftsmodell eingebunden sein. Und ein ganz entscheidender Treiber für diesen Perspektivwechsel in der Produktentstehung ist natürlich das Produktmanagement. Und wie eben so ein Wandel in der Praxis angestoßen werden kann und auch im Unternehmen durchgeführt werden kann, das bespreche ich heute mit Malte Froberg von Liebherr. Hallo Malte, schön, dass du da bist.
Hallo Bernadette, vielen Dank für die Einladung.
Malte, du bist Head of Product Management bei Liebherr Components in der Schweiz. Und du hast auch eine beeindruckende Karriere hinter dir mit Stationen bei der RUAG, Huber und Sona und auch Bosch und jetzt eben Liebherr Components. Und die Marke Liebherr, die mit dem prägnanten Schriftzug, die kennt man, glaube ich. Die kennt so ziemlich jeder. Und Liebherr macht ja auch ziemlich viel. Vom Kühlschrank bis zum tonnenschweren Minenbagger. Und die riesigen Kräne und auch die Baustellenfahrzeuge, die kennt wahrscheinlich auch jeder aus dem Alltag, wenn man einfach oft auch dran vorbeifährt. Aber was vielleicht kaum jemand weiß und was ich auch nicht wüsste, wenn du es mir nicht erzählt hättest, ist, dass Liebherr sogar eine eigene Hotelkette betreibt. Also das Unternehmen ist wahnsinnig divers aufgestellt. Wie kommt das?
Also zu den Hotels, da gibt es diverse Legenden, die sich darum ranken. Zum einen die Geschichte, müsste man prüfen, ob die stimmt, ist aber, dass bei der Werksgründung, Werksbau von Killarney in Irland, Hans Liebherr, der Gründer des Unternehmens, gestanden hat, super, jetzt habe ich hier meine Fabrik, jetzt habe ich mein Werk, aber es sind dann doch ein paar Meter für meine Kunden hierher zu kommen. Das sind ja irre Strecken und Distanzen. Und da war einfach die Idee, ja gut, die müssen hier übernachten. Gibt's hier ein Hotel? Nein, hier gibt's kein Hotel. Ja gut, dann baue ich eben eins. Und das ist so die grundsätzliche Philosophie von Hans Liebherr, die uns auch heute noch inspirieren sollte. Immer wenn es irgendwo etwas nicht gab, also es geht hier nicht weiter, wir können das nicht, weil wir haben es nicht, hat er sinngemäß immer gesagt, okay, dann mache ich es halt selber. Und das ganze Unternehmen fing auch wirklich mit starkem Pioniergeist an, mit der Erfindung vom ersten mobilen Tondrehkran, dem TK-10. Kann jeder mal googeln und sich dieses antike Stück mal angucken. Da fing das an. Das gab es in der Bauindustrie bisher nicht. Und das hat natürlich auch die Bauindustrie gerade nach dem Krieg 1949 natürlich wesentlich revolutioniert. Und 10 Jahre später kam dann der erste hydraulische Kran, der eben auch, der AK-40, der auch wieder ein großes Momentum, Dynamik in die ganze Industrie reingebracht hat. Das steht sinnbildlich für Hans Liebherr, der diversifiziert gedacht hat, der immer erst an den Nutzen gedacht hat und daran, den Kunden zufriedenzustellen. In seinen Worten sehr einfach formuliert, aber letzten Endes ist es ja das, dass er sagt, was brauchen meine Kunden? Und erst wenn meine Kunden zufrieden sind, dann können wir anfangen, auch selbst zufrieden zu sein. Und dieses Customer Value Pull, wenn du es so sagst, das ist das, was er in Rheinkultur gelebt hat. Weil sonst wäre so eine Erfindung vom ersten mobilen Turmdrehkran gar nicht möglich gewesen.
Ich hatte ja die große Ehre und das tolle Vergnügen, euch auf der Bauma auch zu besuchen am Stand. Und da hat Liebherr ja auch eine sehr, sehr große Repräsentanz draußen und drinnen in verschiedenen Messehallen. Und das war schon extrem beeindruckend, eben die großen Maschinen auch zu sehen. Der Minenbagger, also das hat mich immer noch nachhaltig beeindruckt davon und ich erzähle das auch immer ganz gerne mal die Story, dass ich dann dank dir mal in so einen wirklich sehr, sehr großen Bagger reinsitzen durfte und ich kam mir da ein bisschen vor, wie so im Münchner Club, ne, vor Münchner Club, wenn man Schlange steht und nicht rein kann, weil da der Türsteher ist und alle wollen da hoch und alle wollen sich das anschauen und diesen Minenbagger angucken und ich durfte, ja, der Türsteher hat mich durchgewinkt und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis und eure Produkte sind sehr beeindruckend und irgendwie, auch wenn sich das total diversifiziert auch aufstellt, macht das Ganze ja auch Sinn, ne? Weil, also es passt ja alles irgendwie zusammen und jetzt bist ja du auch bei den Components, ne? Das heißt also auch, ihr produziert ja die kritischen Bauteile für die Minenbagger und die Kräne und so weiter. Ja, also das Thema Value Proposition, das treibt dich ja jetzt auch schon eine ganze Weile um, ne? Also auch in früheren Stationen deines Werdegangs. Und gibt's da eine Story oder ein Erlebnis in deiner Produktmanagement-Karriere, ein Aha-Moment sozusagen, der dich dazu gebracht hat, dich noch mehr auch mit Value Propositions auseinanderzusetzen? Vom Hans Liebherr wissen wir es jetzt schon, dass er das schon so ein bisschen bei sich drin hatte. Wie war es bei dir?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das begleitet mich über meinen gesamten Werdegang, wenn ich das so sagen darf. Denn ob das jetzt bei Bosch war oder selbst im Studium, wo die Sachen sehr abstrakt waren und beinahe zu akademisch formuliert, ich habe mich immer gefragt, Entschuldigung, ich bin zu doof, ich verstehe das nicht. Also worum geht's hier jetzt eigentlich? Was muss man machen? Was heißt denn jetzt eigentlich Value Proposition? Und wenn man dann kurz überlegt, ja, das ist die einfachste Definition von einem Produkt. Das ist das Werteversprechen. Das ist ein Leistungsversprechen. Das ist ein Produkt in erster Linie. So kann man es verstehen. Aber was heißt das eigentlich dahinter? Und ich bin da sehr hartnäckig und neugierig und ich will das dann verstehen und einfach verstehen. So große, komplizierte akademische Erklärungen helfen mir nicht weiter, im Arbeitsalltag nicht und sowieso innerlich auch nicht. Ich möchte es dann anwenden können. Und wenn man dann versteht, mit gewissen Techniken, Methoden und Einstellungen, das hat auch viel mit einem Mindset und einer Kultur zu tun, wie kriege ich denn eigentlich raus, was gebraucht wird? Es geht nicht mehr darum, wenn wir in die Zeit von heute springen, uns eine ewig lange Liste von Features zuzuwerfen, das interessiert keinen. Das versteht wahrscheinlich auch noch nicht mal jeder. Aber wenn wir darüber sprechen, was für einen Vorteil hat das jetzt? Und wenn man dann in der Heavy Machinery Industrie reinschaut, da gibt's, das sind klare Fakten, die da überzeugen. Und da geht es darum, was bringt es eigentlich jetzt dem Anwender? Was für einen Vorteil hat es? Wie unterstützt es den Business Case? Und nicht, ich habe da übrigens noch einen super sparsamen Motor, weil da ist noch ein extra Filter dran und der kann das. Damit kann keiner was anfangen. Das Ergebnis von diesem Feature kann eben aber eine Value Proposition sein und die muss klar kommuniziert sein. Und das war wahrscheinlich einfach so die Neugier, die mich eigentlich immer angetrieben hat. Und das erfährst du natürlich in erster Linie, wenn du draußen bist, wenn du die Realität vom Kunden erfährst und dich lang genug mit ihm beschäftigst und mit seiner Welt beschäftigst und dann verstehst, wo drückt der Schuh? Was versucht er eigentlich zu erreichen? Was sind seine Ziele? Und das ist ein Prozess, in dem ich irgendwann mal reingestartet bin und das war dann so eine Dynamik, die ist dann bei mir immer weitergegangen.
Also die Frage ist so ein bisschen, was bringt das eigentlich, was wir da machen wollen, ne? Was vielleicht wirklich die Ingenieure, die Erfinder im Unternehmen sich überlegen, also so ein bisschen aus der Technik einfach auch die Ideen ja geboren werden und mir dann eben sich auch wirklich als Produktmanager die Frage stellt, ja, wozu brauchen wir das überhaupt? Also wozu braucht es der Kunde und wozu braucht es auch das Unternehmen das? Ne? Also weil ne, Value Proposition muss irgendwo zum Business Case und zum Geschäftsmodell eben passen. Was haben wir davon? Ja, das die, glaube ich, da die zentrale Frage. Ja.
Ja, ich möchte gerne auch noch eine Sache ergänzen. Also wenn wir dann
Ja.
von diesem Customer Value Pool sprechen, also was passiert da beim Kunden, wo braucht der Wert, das müssen wir uns abholen. Und wir kommen aus einer Welt, wo wir immer von einem Technology Push sprechen. So, der ist ja an sich nicht schlecht. So, wir haben, und das gilt ja für viele große Technologieunternehmen und der eine oder andere Zuhörer wird das sicherlich auch von sich selbst kennen, Technology Push. Ja, wir haben großartige Technologie, die haben wir auch in den Markt reingebracht. Und das hat letzten Endes auch dafür gesorgt, dass die Unternehmen, die das machen, auch heute dastehen, wo sie stehen. Das kann also nicht ganz schlecht gewesen sein. Entscheidend ist aber, dass wir das ganze Thema ergänzen um diesen Market Pull, um diesen Customer Value Pull. Wie Yin und Yang, das muss sich ja ergänzen. Das eine kann fast nicht ohne das andere. Und wenn wir das so verstehen und anfangen zu leben, dann wird die Sache rund.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich habe da die Produktmanager, die bei mir schon mal vielleicht in einem Training waren, die kennen das. Ich habe da so eine Grafik auch dazu. Das ist so ein Venn-Diagramm, was irgendwie drei Bereiche zusammenbringt. Und der eine Bereich ist eben das Thema Technologie. Der zweite Blase ist das Thema Kunde und Anwender. Und eben die dritte Blase ist das Business, ne? Also wie können wir daraus auch Geschäft generieren? Und bei einem Venn-Diagramm gibt es ja dann da so eine Schnittfläche zwischen diesen drei Kreisen und genau das ist irgendwo dann auch der Mehrwert von Produktmanagement und auch die Aufgabe von Produktmanagement, diese drei Bereiche reinzubringen. Und wir brauchen diese drei Perspektiven, diese drei Bälle und es muss eben in einer Balance auch sein. Also es hilft nichts, wenn dann ein Bereich oder eine Bubble da sozusagen mehr Gewicht bekommt oder zu groß wird, ne, sondern das Ganze muss irgendwo in Balance gehalten werden. Jetzt nochmal zurück vielleicht auch zu deiner Rolle bei Liebherr Components und ihr ja eben die kritischen Bauteile für die anderen großen, tollen Produkte ja entwickelt und produziert. Und jetzt könntest du dich ja zurücklehnen und sagen über die Value Proposition, müssten sich ja eigentlich die anderen Divisions Gedanken machen, weil die haben ja das fertige Endprodukt, ne? Und ihr seid ja in Anführungszeichen nur die Komponenten dafür. Aber stattdessen treibst ja gerade du auch dieses Thema intern sehr voran. Wie kommt das? Wie passt das?
Ja, die Logik dahinter ist eine ganz einfache. Wenn man sich anschaut, es gibt verschiedene Sparten bei Liebherr und da geht es im Wesentlichen darum, um Kran, Baumaschinen, Bergbau, aber auch Land- und Forstwirtschaft, Spezialerzeugung, maritime Anwendungen. Wir haben Windkraftanlagen auch als externe Kunden, aber sind sämtliche Transportwesen, Luftfahrt bis hin in Infrastrukturanwendungen. Also das ist sehr, sehr breit und weit gefächert. Und dort müssen sich diese anderen Sparten, die müssen sich da durchsetzen. Und das geht, das ist auch ein Grundgesetz, es geht in der Regel natürlich über eine gute Differenzierung, um wirklich wieder in deren Value Proposition. Und wenn du in einem Unternehmensverbund tätig bist, wo man sich wirklich den extra Bonus gönnt und seine eigenen Komponenten hochgradig gut abgestimmt auf die einzelnen Anwendungen dort produziert, dann leistet ja die Sparte Komponenten einen wesentlichen Beitrag für die anderen Sparten, sich in ihren Märkten wiederum zu differenzieren. Das heißt, die Komponenten, die wir sehr maßgeschneidert und sehr passgenau, leistungs-performance-orientiert für die anderen Anwendungen entwickeln, hilft natürlich den anderen Sparten, dort eine Differenzierung zu kriegen. Und das geht natürlich nur, wenn wir in dieser ganzen Wertschöpfungskette verstanden haben, was unsere Aufgabe im Bereich Komponenten ist. Und da ist es eben ganz wichtig, dass man auf die Nutzenorientierung setzt. Das sichert ja die Relevanz. Und die Relevanz der Komponenten ist gleichzusetzen mit der Relevanz von den anderen Sparten. Und nur so bin ich natürlich wettbewerbsfähig. Und letzten Endes gibt es dann auch eine Zukunft, die Zukunftsfähigkeit. Genau.
Ja, was ist da jetzt auch dein Ansatz, dieses Thema Value Proposition und eben halt auch vielleicht diesen Perspektivwechsel von der Technik hin zu Wertorientierung und Nutzenstiften bei Liebherr dann auch oder bei den ganzen Teams und Kollegen eben halt auch zu treiben? Also was wäre da jetzt auch so dein Idealzustand? Wie machst du das und wo willst du hin?
Genau, also zunächst mal, wenn man dann darüber spricht, dass man was irgendwie ändert, das ist ja kein Selbstzweck. Das macht man ja nicht nur, weil, okay, das hört sich jetzt wichtig an, das ist die Zeit der Änderung und jeder muss antizipieren und was jetzt anders machen. Das ist purer Aktionismus, sondern es braucht auch einen methodischen Ansatz dahinter, der aber ganz klar sehr einfach gehalten werden muss. Warum? Weil man muss entsprechend viele unterschiedliche Ebenen da abholen, die eine Rolle spielen. Und man muss beim Produktmanagement noch viel weiter vorne anfangen. Und wir müssen wieder uns vor Augen führen, warum machen wir eigentlich Produktmanagement? Was ist Produktmanagement? Und wofür ist es gut? Und haben wir wirklich alle exakt die gleiche Vorstellung? Das muss gewährleistet sein, das muss sichergestellt sein. Und wir gehen ganz einfach vor. Wir nutzen die Methode vom Golden Circle. So, wir stellen die Frage, why? So, und dann sitzen wir zusammen mit der Produktorganisation und ja, ich stelle die Frage, warum gibt's uns eigentlich? Was machen wir? Und was machen wir auch klar nicht? Das beliebte Wort Nein, was im Wortschatz bei Produktmanagern wieder auftauchen muss. Und wenn das dann klar ist, was und warum, dann hast du im Prinzip das Zielbild. Das muss man dann noch ausdetaillieren, aber im Grunde hast du dann schon den Rahmen für das Zielbild. Und wenn man dann natürlich fragt, okay, aber gemessen an diesem, was wir gerade alles für uns vergegenwärtigt haben, wo stehen wir denn heute? Was machen wir denn heute? Wir haben ganz oft zum Beispiel nicht das Wort Nein im Wortschatz. Dann bist du beim Status Quo. Dann bist du beim Reifegrad der Gesamtorganisation. Und dieses Delta, was da entsteht zwischen dem Reifegrad der Organisation und das, was du vorher als Framework definiert hast, was ist das Zielbild, was soll es eigentlich sein, da entstehen dann die Maßnahmen, die abgeleitet werden müssen, um die Organisation weiterzuentwickeln. So, das ist mal grundsätzlich die Methode dahinter. Da gibt es aber jetzt viele einzelne kleine Schritte und die fängt in der Regel an, dass wir uns mal kurz vergegenwärtigen, Produkt. Und dass wir uns vergegenwärtigen, dass Produkt, jedes Produkt hat immer ein Drehbuch, so nenne ich es mal.
Und vielleicht stelle ich eine kurze Zwischenfrage da rein, ne? Weil du sagst, okay, wir müssen einen Schritt zurück machen, um eigentlich zum Zielbild, zum Kern zurückzukommen. Was ist denn vielleicht in ein, zwei groben Zügen das Zielbild von Liebherr? Was ist so die übergeordnete Strategie?
Genau, die übergeordnete Strategie für uns, das ist natürlich unsere Vision, dass wir Mehrwert für unsere Kunden generieren. Das ist natürlich sehr, sehr allgemein formuliert. Und das muss natürlich begleitet sein, natürlich auch mit einem gewünschten finanziellen Ergebnis. Sonst haben wir die eigene Kraft gar nicht, weiter hochqualitative Komponenten konsistent und konsequent weiterzuentwickeln. So, wie wollen wir das machen? Wenn wir eine Sparte sein wollen, die nachhaltig und profitabel ist, ja, das ist ganz einfach. Wir müssen zukunftsorientierte Produkte und Services haben, die einen Beitrag für eine Differenzierung der anderen Sparten leisten. Das, so verstehen wir unsere Aufgabe. Das braucht ein Fundament, das braucht ein Verständnis, das braucht eine Vorgehensweise und eine Methode, qualitativ und quantitativ. Wie unterhältst du dich mit dem Markt? Wie machst du Kundeninterviews, wie ganz, ganz viele, es gibt auch von Strategizer den berühmten Value Proposition Canvas. Das ist sehr, sehr gut, wenn man da ein Ergebnis hat. Und wenn man solche Ergebnisse hat, wie geht man damit weiter um? Das darf nicht abstrakt irgendwo im Raum stehen, sondern muss immer sehr, sehr reellen Bezug zur Gegenwart haben, zu deiner Tätigkeit. Das muss immer wieder hergestellt und sichergestellt sein.
Ja, und jetzt hast du ja gesagt, ne, auf dem Weg zum Ziel braucht's viele kleine Schritte und eben auch Methoden und Tools, und das Produkt ist eins der ersten Schritte, ne, das Produkt vielleicht auch zu definieren. Wie guckst du da drauf?
Genau, wir müssen uns natürlich alle auf ein gemeinsames Vokabular verständigen. Also wenn wir von gewissen Schlagwörtern sprechen, USP, da muss klar sein, was ist eigentlich ein USP? Es wird auch oftmals sehr inflationär verwendet. Mhm. Oder was ist eine Value Proposition? Das ist nicht unbedingt das Gleiche. Und man kann das ganz gut auch dann herleiten. Für mich, ich finde das immer ganz, ganz hilfreich, dass man über ein Drehbuch von dem Produkt spricht. So, wann Drehbuch, wenn man es wie einen Film versteht. Das fängt ganz am Anfang an mit einer Idee. Und die Idee, die kann vom Markt kommen, vom Kunden kommen, aus deiner Vorentwicklung kommen, von dir selber. Es gibt überall ganz viele Quellen und Ursprünge, wo eine Idee entstehen kann. Daraus ist die Aufgabe oder der nächste Schritt natürlich irgendwie auch so eine Vision entwickeln. Und nicht, weil du verrückt bist, sondern weil du ja auch kreativ denkst. So, was kann das sein? Wie passt das eigentlich in mein Portfolio rein? Gibt's da Anknüpfungspunkte? Hast du das einmal entwickelt, dann geht's ja weiter mit der Strategie. Du leitest eine Strategie davon ab, eine Produktstrategie. Wo du dann auch was dann auch Fuß in eine Roadmap. Und eine Produktroadmap kommt immer vor einer Entwicklungsroadmap, auch wenn es da vielleicht andere Ansichten gibt. Aber die Entwicklungsroadmap muss danach kommen, denn erst dann, wenn ich weiß, wann welches Produkt wie kommen soll, weiß ich auch, welche Technologie ich brauche, um dieses Produkt zu entwickeln. Das heißt, diese Roadmap kommt danach. Und wenn das Produkt dann entwickelt wird, dann geht es dann bis zur Serienreife, A, B, C, D, Sample, je nachdem, was definiert ist, dann bist du in der Serienreife, dann kann es produziert werden, dann geht es in den Lifecycle. Und das ist immer hoffentlich die längste Phase, wo wir dann hoffentlich auch die Früchte unserer Arbeit dann ernten können. Und in diesem Lifecycle, da kennen wir auch, ja, es gibt die Einführungsphase, es gibt eine Wachstumsphase, ganz klar der Product Lifecycle. Du kommst dann irgendwann nach der Sättigungsphase in einen Bereich rein, wo die Mengen wieder sinken, aus verschiedensten Gründen. Du bist outdated, es gibt was Neues, es gibt ein Update, wie auch immer. Aber du hast natürlich, klar, die Möglichkeit, das Produkt abzukündigen, aber vertragliche Verpflichtungen. So, die müssen dann gekündigt werden, aber du blockierst die SKUs im System, es kann nicht bestellt werden, aber die Ersatzteile. Und wenn alle vertraglichen Gegebenheiten geklärt und erledigt und erfüllt sind, dann kannst du den Lagerbestand verschrotten und das Drehbuch ist zu Ende geschrieben. Warum ist das so wichtig, dass man sich das nochmal so vor Augen führt? Und man kann das darstellen, indem man so eine Produktlebenszykluskurve nimmt und man klebt vorne eine Roadmap dran. So, dann hat man ein Bild, was das ganzheitlich abdeckt. Und dieses Bild ist wichtig, weil dahinter verbergen sich jetzt alle Aufgaben vom Produktmanagement. Nicht mehr und nicht weniger. Genau das ist es im Grunde genommen. Und das lässt sich dann auch weiter strukturieren.
Ja, das heißt also, ich gucke mir im Grunde den ganzen Lifecycle auch des Produkts eben an und muss jetzt, wenn ich jetzt dieses Produkt auch weiter gestalten will und weiter vorantreiben will, wie gucke ich da jetzt drauf? Ne? Also wenn ich jetzt auch wieder auf das Thema Value Proposition dann kommen will. Also dass ich einfach mit diesem Mindset, also hier geht's jetzt bei Produktverbesserung, das passiert ja in der Praxis so, ne, dass wir dann halt ein Produkt haben und dann ist es irgendwo im Lebenszyklus und dann hat sich das auch bewährt, das Produkt, dann wird es vielleicht sogar zum Marktführer, dieses Produkt, und dann ist man ja da auch irgendwo ein bisschen stolz drauf auf dieses Produkt und dann fängt man ja auch an, also auch die Entwickler sind stolz drauf und dann fängt man an, das Produkt zu verbessern. Ja, und zwar, aber oft, also so habe ich das auch selber erlebt in Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, da wurde diese Kerntechnologie absolut perfektioniert. Ne? Also bis zum letzten Ding wurde das ausgereift. Aber das zum Beispiel an dem Produkt ja auch noch andere Komponenten sind, die irgendwo wertstiftend sein müssen, ne? Weil ja ein Produkt nicht nur die Technologie ist, ne? Oder das die Kernkomponente ist, sondern zum Produkt gehören ja noch viele andere Dinge mit dazu. Eben deswegen sprechen wir ja dann auch nicht nur vom Produkt, sondern vom Wertangebot. Ja, und ja, und das ja dann auch der, wenn er jetzt der Produktmanager das Produkt weiter vorantreibt, dass er dann gar nicht so sehr aufs Produkt, also sprich das, was das Produkt eben ausmacht, in seinen Kernfunktionen schaut, sondern eigentlich auf das Wertangebot und das gestaltet.
Exakt. So, dieses Wertangebot ja. muss einen direkten Bezug zu der Realität vom Kunden haben. Was macht der Kunde? Ja. Und das kann man und muss man sich im Vorfeld immer genau anschauen. Und das natürlich kontinuierlich. Das macht man nicht nur einmal, sondern das macht man in regelmäßigen Abständen immer wieder. Und da gibt's dann bitte immer ganz einfache Methoden nutzen. Und ob das jetzt die Jobs-to-be-done-Methode nach Christensen oder wie auch immer, das ist alles etabliert. Seit Jahrzehnten nutzt das der ganze Globus, insofern kann nicht falsch sein. Und wenn man diese Methode dann auch nutzt, dann irgendwann spricht man nicht mehr über Features, sondern wirklich über diese Values, wie du sagst. Wo stifte ich denn jetzt diesen Nutzen? Und dadurch entsteht dann fast wie automatisch auch eine mögliche Differenzierung. Also dies merkst du dann aber auch, wenn du in der Kantine sitzt und du dann den Entwicklern und den Produktmanagern zuhörst, wie unterhalten die sich eigentlich? Und wäre ein guter Indikator für, dass Sprache immer auch ein Stück weit ein Spiegel der Kultur ist. Wenn sie sich dann darüber unterhalten, wir haben jetzt den Motor und sie, genau, da sind wir jetzt dran. Und auf einmal höre ich nicht mehr, dass sie von irgendeinem technischen Feature reden, sondern wir machen da was und der Kunde hat dann einen Vorteil, weil er braucht 20% weniger Sprit und er hat ja auch noch eine Zeiteinsparung. Ja, genau. Das ist das Ergebnis von einem Feature, einer Weiterentwicklung, wie du gerade richtig gesagt hast. Und da muss man sich hin entwickeln. Das ist ein Prozess.
Also es ist auch, wenn ich es so raushöre, durchaus ein wichtiger Step in so einer Transformation zu sagen, okay, jeder einzelne Produktmanager braucht auch irgendwo dieses Wissen. Weil du sagst zwar, das Value Proposition Canvas und Jobs to be Done kennt jeder und danach sollte jeder handeln. Ich glaube, die Praxis sieht ein bisschen anders aus an vielen Stellen. Ich finde auch, wieso kennt ihr dieses Value Proposition Canvas noch nicht? Ne? Wieso kennt ihr die Jobs to be Done Theory noch nicht? Oftmals. Aber es ist so, also ein Tipp halte ich jetzt mal fest, ist, sich mit diesen Begrifflichkeiten und mit diesen Tools und Methoden auch irgendwo auseinanderzusetzen und sich da auch weiterzubilden und sicher zu werden an den Vorgehensweisen.
Genau, es braucht bei der Fort- und Weiterbildung braucht es eine gute, grundsolide Themenfundament, auf dem musst du aufbauen. Das fußt nicht auf nichts. Und wenn ich so ein Beispiel aus meiner Vergangenheit sagen kann, das war bei Hubansuna, da haben wir eigentlich über ein Cost-Out-Thema angefangen, eine Hochvoltverteilung für Spezialfahrzeuge, Elektrifizierung zu sprechen, und es war zu teuer, weil natürlich in kleinen Stückzahlen und es schwer skalierbar. Und wir sind mehr oder weniger reingestolpert in diese Value Proposition, gesagt, das braucht der Kunde ja eigentlich auch. Ach echt, nee, wirklich? Ja, aber da sparen wir ja auch. Genau, aber der Kunde will das ja. Modulares System für eine Hochvoltverteilung. Mhm. Also wie viele Abgänge, wie viele Eingänge von Batterien oder Verbraucher, wie werden die abgesichert? Das kannst du standardisieren, das kannst du modularisieren. Hat natürlich einen großen Vorteil fürs Unternehmen, was produziert, ja. Das wird alles günstiger und nicht mehr wirklich teuer, auch in der Auslegung und Entwicklung. Und der Kunde hat maximale Flexibilität und ist schneller. Und ja. So entsteht dann ein Wert, war jetzt ein Beispiel, wo wir da eher reingestolpert sind per Zufall und entdeckt haben, oh, guck mal, der Kunde braucht das ja sogar, der will das ja sogar. Solche Aha-Erlebnisse darf es ja auch mal geben im Leben.
Ja, genau. Aber jetzt, ich würde nochmal auf die Transformation zurückgehen. Ne? Also dass wir einfach diesen Wandel auch haben oder du da den ja auch bei euch im Unternehmen vorantreibst. Was gibt's denn noch für Meilensteine? Also welche habt ihr euch jetzt auch gesetzt?
Gut, die Meilensteine sind natürlich erstmal die großen Meilensteine, das war die Definition von Zielbild. Wie soll das Produktmanagement sein bei Liebherr Components? Das war mal das Erste, was man auch gemeinsam entwickelt. Was ist es nicht? Dann auch wirklich die Reifegradermittlung der Organisation. Das war der nächste große Meilenstein. Zu gucken, machen wir das eigentlich schon oder sind wir da jetzt Lichtjahre von entfernt? So, und der entscheidende Punkt dabei ist, diese Erkenntnis, die du daraus gewinnst, dort die Maßnahmen abzuleiten. Und da muss man dann wieder auch zurückgehen, was sind denn eigentlich die Säulen im Produktmanagement? Und da möchte ich ganz gerne Mattis und das große Lehrbuch, was mich sehr, sehr lange schon begleitet, dort wird ja von diesen 5 Säulen gesprochen, die ich ganz gerne noch um einen Punkt erweitern würde, da komme ich gleich zu. Es fängt ja letztendlich, wenn wir sagen, es fängt bei der Idee an, bis zur Serienreifentwicklung. Das ist die Säule Produktentwicklung. Und dann geht's in den Lebenszyklus rein. Ja, das ist die Markteinführung. Aber auch, habe ich es dann einmal eingeführt, dann geht's ja um die Supportphase, die Produktbetreuung. Wirklich bis hin, ich kann den Lagerbestand verschrotten. Das deckt ja eigentlich wirklich dieses ganze Drehbuch ab. Fast. Weil dieses ganze Thema wird ja begleitet von permanenter Marktbeobachtung. Das muss man lernen, das muss man beherrschen, das muss man aufbauen, da muss Routine reinkommen. Wir gucken uns ja nicht nur unsere Wettbewerber an, sondern uns sollte auch der Wettbewerb von unseren Kunden interessieren. Den müssen wir auch verstehen. Und dann haben wir ein Gefühl dafür, wie und wo sich unser Kunde auch differenzieren muss. Uns sollte auch interessieren, in der Beschaffungssituation, wie sich da der Markt verhält. Auch das fällt unter Marktbeobachtung. Und am Ende des Tages, ja, wir sind ein Unternehmen, was natürlich profitorientiert ist, weil sonst können wir uns auch nicht weiterentwickeln. Wir brauchen auch ein vernünftiges Controlling. Diese 5 Säulen im Produktmanagement müssen aber zwingend in einen organisatorischen Setup eingebunden sein. Und da geht es um Leadership, um Rollenbeschreibung, um Führung, um Weiterbildung, aber auch um Unternehmens-End-to-End-Prozesse und auch um ERP-Systeme. Weil wenn du das nicht hast, dann sind die 5 Säulen vorher nicht möglich. Die sind aber schlicht nicht möglich. Du kannst das nicht aufbauen und dich etablieren und fest verankern. Es braucht immer ein organisatorisches Setup, egal welches Unternehmen.
Ja, ne, also schon ein wichtiger Punkt mit der Organisationsentwicklung, die da natürlich auch einhergeht, wenn man sowas ja auch umstellt, Produktmanagement einführt, beziehungsweise eben diese Value-Zentrierung auch einführt. Wo genau befindet ihr euch gerade jetzt auf dieser Reise? Also ich habe verstanden, ihr habt Zielbild, Reifegradmodell und jetzt geht's gerade so ein bisschen daran, die Maßnahmen zu definieren, oder?
Ja, teilweise sind wir auch schon in der Umsetzung der Maßnahmen. Unsere einzelnen Werke, Business Units, sind unterschiedlich weit. Auch ist dann natürlich auch maßgeblich davon abhängig, über wie viele Personen, über was für einen Kreis und wir da sprechen. Und man muss auch immer unterscheiden, das ist eine Herausforderung. Man hat ja ein Tagesgeschäft und man hat auch eine gewisse Kapazität, um sich um diese Transformation zu kümmern. Und diesen Spagat muss man natürlich machen. Und da braucht es entsprechend auch Managementunterstützung, starke Führung. Und deswegen wird man auch immer unterschiedlich schnell sein. Gerade weil die Reife gerade, das liegt in der Natur der Sache, unterschiedlich sind.
Ja, das ist vielleicht schon die halbe Antwort auf die nächste Frage, ne? Was gab's denn so für Herausforderungen oder auf was für Herausforderungen stößt du? Oder anders auch, was für Erfolge habt ihr denn schon bei eurer Veränderung zu verzeichnen?
Ja, ich denke, dass grundsätzlich die Herausforderung bei jeder Transformation, das ist der Mensch. Ich selber natürlich auch, weil in so einer Transformation lernt man selber auch immer eine ganze Menge. Das fordert einen selber auch, aber natürlich auch, man im Change-Prozess beschäftigt man sich mit Gewohnheiten. Was hat sich über Jahre und teilweise Jahrzehnte eingeschliffen? Diese Denkmuster, die man dann weiterentwickeln muss. Du kannst sie nicht ändern. Du kannst nicht auf Reset drücken und sagen, okay, jetzt mal neu. Das geht so nicht. Und du musst es dann weiterentwickeln. Diesen Spagat, Herausforderung, was muss ich eigentlich tagtäglich machen? Und wie viel kann ich mich wirklich um die Transformation kümmern? Und da braucht's Geduld an der Stelle. Und das alles unter einen Hut zu bringen und dann immer nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren und die Übersicht in roten Faden weiter zu folgen. Das sind so, würde ich jetzt sagen, die Herausforderungen. Was hat man eigentlich als erste Erfolge verbucht? Ich würde schon sagen, die ersten Erfolge waren, dass jetzt Mitarbeiter und Kollegen sich weniger über Features unterhalten. Das war für mich wirklich einer der, wo ich dachte, großartig. Sie sprechen über Werte und über den Kunden, dass sie den Kunden besucht haben und sagen, ah, da habe ich ein Problem erkannt und das müssen wir irgendwie lösen. Und dann dieser Antrieb, diese Motivation, das finde ich großartig, das mitzuerleben. Ich habe gar nichts gesagt, nur zugehört und dann dachte ich, ja, das ist ein erster großer Erfolg.
Ja, das ist vielleicht so, in der Wiederholung liegt es, ne? So steht der Tropfen, hüllt den Stein, wenn man dann merkt, jetzt fangen die Leute an, auch so zu denken und zu sprechen. Ja. Aber jetzt hast du gesagt, der Faktor Mensch, ne, ist so die natürlich eine Herausforderung, weil da gibt's ja auch Leute, kennen wir ja auch alle, ne, die dann sagen, ja, wieso haben wir doch schon immer so gemacht und was kommt da jetzt für, ne, für neue Sachen und wieso muss ich mir darüber jetzt Gedanken machen und wie Marktbeobachtung und wir müssen mit dem Kunden sprechen. Und ich glaube, viele, die uns jetzt auch zuhören, kennen das vielleicht auch, dass sie als Produktmanager das wissen, dass sie raus müssen zum Kunden und dann möchten sie gerne raus zum Kunden und dann kommt vielleicht auch so stellenweise von oben, wie jetzt, ne? Und wieso? Und Sales geht doch raus zum Kunden und redet ihr doch einfach mit dem Sales. Und wie gehst du da mit dem Faktor Mensch um? Also, ne, wie hast du da irgendeinen Tipp oder wie gehst du an die Sache ran, wenn du da merkst, das sind eben halt auch eingefahrene Mühlen, die sich sehr, sehr, sehr schwer verändern lassen?
Perspektivenwechsel ist für mich ein großes Schlagwort. Denn ja, natürlich, oftmals hat man das Gefühl, könnte dann eine Art, vielleicht sogar ein Kompetenzgerangel entstehen. So, das ist aber mein Kunde. Ich bin Vertrieb, das ist mein Kunde. Ja, nee, der Kunde ist der Kunde von uns allen. Und was sieht denn der Kunde? Und das meine ich mit diesem Perspektivwechsel einzunehmen. Und nicht wieder in das Alter von innen nach außen, sondern von außen nach innen zu kommen. Wie sieht uns denn der Kunde? Der Kunde sieht Liebherr. Und dass hinter Liebherr sich jetzt mal vereinfacht gesagt eine Entwicklung verbirgt, ein Produktmanagement und ein Vertrieb, sind jetzt mal so die ganz direkten Kontakte zum Kunden, das sieht er als Liebherr. Und das muss auch als Einheit wahrgenommen werden. Das muss sich beim Kunden auch ergänzen. Ich würde niemals akzeptieren im Produktmanagement, die Informationen nur und ausschließlich beispielsweise vom Vertrieb zu kriegen. Das ist sofort ein Filter, der natürlich stark vertriebsgesteuert ist. Sondern es muss natürlich eine eigene ungefilterte Sichtweise entstehen. Und seit einigen Jahren kursiert ja dieses tolle Wort Nihito im Netz und hoch und runter. Und ich finde das aber großartig, weil es ja eigentlich genau das beschreibt. Nothing important happens in the office. Das heißt ja nicht, dass du am Schreibtisch nicht deine Arbeit machen kannst, aber das wirklich Wichtige passiert draußen, das musst du mitkriegen. Messen, Veranstaltungen, Kunden, für uns ganz wichtig. Ja, man muss auch mal auf einer Baustelle gewesen sein. Im Kofferraum vom Produktmanager bei Deepen stehen oftmals Gummistiefel drin. Ja, warum? Weil man mal auf die Baustelle muss. Weil man sich mit einem Kranführer oder einem Baggerfahrer unterhalten soll. Ist es einfach für dich hier mal die Kette nachzuziehen oder die Spannung zu überprüfen von der Pumpe oder solche Sachen? Das muss man ja mal live vor Ort mitgekriegt haben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da hilft natürlich allen Beteiligten auch diesen Perspektivwechsel vor Augen zu führen. Versetzt euch mal einen Kunden rein. Was sieht der und was will der auch sehen? Natürlich will er den Vertrieb sehen, weil er will gute Preise verhandeln, das ist ja klar. Aber vielleicht will er ja auch mit jemandem sprechen, der ihn sehr, sehr gut über die Produktstrategie der nächsten 3, 5 und 10 Jahre informieren kann, damit er selber auch sein Portfolio planen kann. Wie geht das? Produktmanagement. Technische Details, das macht die Technik. Da wird man dann sicherlich einen Ingenieur brauchen. Und so soll sich eigentlich diese Dreifaltigkeit soll sich so ergänzen. Und diesen Perspektivenwechsel, schaut doch mal als Kunde auf das Unternehmen drauf. Was will der wissen und mit wem will der sprechen? Er will mit allen sprechen und nicht nur mit einem.
Ja, ich sage auch immer, Produktmanagement ist kein Bürojob eigentlich, ne? Oder uneigentlich, streicht das Wort eigentlich. Also es ist kein Bürojob.
Ja, aber wenn du dann mal sagst, wie gehst du eigentlich bewusst auch direkt mit den Menschen um? Ich denke, da gibt es, das haben wir alle auch in der Corona-Phase erlebt, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Wie führst du richtig die drei Schlagwörter? Du musst transparent sein. Das darf nicht irgendwie eine Blackbox sein, was wir hier machen. Das muss sichtbar sein, kristallsichtbar. Man selber, wenn eine Person ist, die vorangeht, man muss für alle berechenbar sein. Die Leute müssen wissen, woran sie bei dir sind. und nicht, dass du morgen anders reagierst als heute. Und ein ganz wichtiger Punkt, dieser Job, auch Produktmanagement, geht nicht ohne Empathie. Und Empathie definiert ja auch jeder für sich anders. Für mich ist es immer, interessiert dich der Mensch? Und interessiert dich der Mensch wirklich? Weil das spürt der Mensch nämlich. Und das ist beim Kunden so, das ist beim Mitarbeiter, bei Kollegen, das ist immer so.
Ja, da sind wir wieder bei den Soft Skills auch, ne? So dass also bei allem fachlichen Know-how, was Produktmanager brauchen und ausmachen, sind es in vielen Fällen oder vor allen Dingen vielleicht auch die Soft Skills und die Kommunikationsskills, die man einfach auch braucht. Ja, da jetzt eben vielleicht auch, ne, du bist ja Führungskraft und arbeitest, hast ja auch Mitarbeiter, Produktmanager, die für dich arbeiten, die Mitglieder. Und was ist da jetzt vielleicht auch so ein bisschen deine Erwartung an deine Leute bei so einer Transformation? Wie nimmst du auch dein Team mit?
Ja, also es gibt eine Erwartungshaltung. Also ich würde im Produktmanagement grundsätzlich immer ein Stück weit so diese Zündung warten, dieses Interesse wie ein kleines Kind. Oh, wow, ich was Neues. Oh, cool, wow, das muss ich jetzt kennenlernen. Oh, bringt mir das irgendwas? Diese natürliche Neugier, dieser eigene Antrieb, diese Zündung zu haben, ist sicherlich mal ganz, ganz wichtig. Der Rest ergibt sich im Grunde von alleine, weil das dann ein Punkt ist, der läuft dann los. Und wenn man in Teams arbeitet, wird man ja nicht Klone haben, sondern das sind immer unterschiedliche Personen. Und in dem Team werden die sich idealerweise auch immer ergänzen. Und sie sollten sicherlich auch offen und klar kommunizieren können. Und ganz wichtig, das wird auch immer wieder gesagt, aber man muss es meinen und auch machen, wenn es mal einen Erfolg gibt, ja, dann abfeiern. Mhm. Feiern, natürlich, klar. Man muss sich auch auf die Schulter klopfen können, man muss lachen können. Diese positive Einstellung braucht es auch. Es gibt auch Phasen, und die haben wir oft genug, Durststrecken, wo es schwer ist, wo dann die Transformation mehr wie Arbeit wirkt, als wie, okay, jetzt kreiere ich hier wirklich eine neue Situation, ein neues Umfeld, wo wir handlungsfähiger, relevanter für den Markt und unsere Kunden werden. Dieses Durststrecken gibt es auch, die müssen entsprechend moderiert sein. Und das macht nicht nur eine Führungskraft, sondern das macht das Team auch untereinander.
Tauschst du dich auch mit anderen Führungskräften aus? Also mit anderen Produktmanagementleitern?
Ja, also wir bei Liebherr haben eine ganz gute Struktur und Netzwerke etabliert, weil, wie gesagt, ein sehr, sehr großes Unternehmen mit ganz, ganz vielen Mitarbeitern. Und die Produktmanagement-Organisation aus den einzelnen Sparten treffen sich regelmäßig. Und der Kalender, es ist in der Regel 2 bis 3 Mal im Jahr für einen ganzen Tag, wo wir hochrelevante technische Themen, Marktthemen, aber auch Zusammenarbeitsthemen austauschen. Und für die Komponenten Sparte ist es natürlich von erheblicher Bedeutung, mit jeder Sparte den Austausch zu haben. Das heißt, für mich gilt nochmal extra ein Kontakt und ein Draht in die jeweilige Sparte, ins Produktmanagement rein, weil für uns jede Sparte relevant ist. So ein Turmdrehkran hat jetzt weniger was mit einem Mining-Bagger zu tun. Das heißt, die müssen gar nicht so oft miteinander sprechen. Ich hingegen schon, weil das sehr, sehr wichtig ist. Ich muss wissen, was passiert in deren Markt, wo müssen wir darauf reagieren, gibt es gewisse Themen, wo wir einen Erfahrungsaustausch brauchen, gerade was Produktroadmaps angeht. Wir müssen frühzeitig involviert werden. Wie verschalten wir das nacheinander? Nicht, dass wir Komponenten weiterentwickeln und dann kommt es ja, wir brauchen aber eine neue Maschine. Die muss ganz andere Standards und Normen erfüllen in den Markt. Dieser Austausch, das muss permanent stattfinden bei uns.
Ja, und sprecht ihr dann auch über Produktmanagement-Vorgehensweisen und könnt ihr euch da auch so ein bisschen gegenseitig inspirieren und Erfahrungen austauschen in diesem Wandel von Technik zu Wert?
Ganz genau, da sind wir beim Schlagwort. Wir teasern und triggern und pieksen uns immer ganz gerne im Austausch. Mhm. Einfach, ja klar. Wenn man wieder in diese Loop reinfällt, hier tolles Feature und da ganz tolle Technik und das, ja, aber wofür brauchst du das eigentlich? Und wenn man da puspert sich dann natürlich schon. Ich glaube, das ist für alle beteiligt und das ist aber lieber unabhängig. Es ist immer wichtig, wenn wir Tools nutzen und wenn wir eine Marktanalyse und eine Potenzialanalyse machen, wenig Tools oder wenig Methoden, die müssen dann aber kompetent und absolut sattelfest eingesetzt werden. Wenn ich eine Potenzialanalyse mache, ja, ich muss schon mal eine Pestle-Analyse machen. Ich habe das immer gehasst, weil das irre viel Arbeit ist und am Ende hast du eine halbe DIN A4-Seite. So what, dann steht da was drauf. Okay, aber das sind Sachen, die müssen sitzen. Und dann aber bitte nicht 17 verschiedene Tools, sondern die Tools, die dir helfen, für Erkenntnisgewinn und eine Entscheidung zu treffen. Und das am besten so breit über die ganze Organisation hinweg.
Genau. Jetzt schiebe ich einen kleinen Werbeblock ein, weil die ganzen Begriffe, die du nennst, ne, Pestel und Potenzialanalyse und Jobseminaren und Value Proposition Canvas und so weiter und so fort, wenn ihr nicht wisst, was sich dahinter verbirgt, das kann man alles bei mir lernen übrigens. Zwinker, zwinker. Genau. Ja, also vielleicht jetzt noch so ein kleiner Blick in die Zukunft. Wie geht's da weiter bei Liebherr und der Transformation?
Ja, das wüsste ich auch gerne. Ich habe aber keine Kristallkugel zu Hause. Insofern kann ich dazu nur sagen, die Reise hat ja gerade erst begonnen. Wir haben die Segel gesetzt und das Team ist an Deck, setzt die Segel, macht die Knoten an der richtigen Stelle. Der ein oder andere steht am Steuer und steuert jetzt gerade durch auch einen etwas schwierigen, harten Wind. Wir alle kennen in Nordamerika die gewisse Herausforderung, die für alle Märkte und alle Regionen der Welt entstanden ist. Da müssen wir das Schiff durchsteuern und die Reise hat begonnen mit der Transformation. Das heißt, es fällt mir jetzt schwer, da irgendeine Aussicht zu sagen. Aber das Ziel bleibt, wir wollen als Schlagwort, wir wollen die Value Engine sein. Wir möchten Werte produzieren. Wir möchten unsere Kunden und die Märkte verstanden haben. Und nur dann können wir das möglich machen. Und dafür braucht sie Grundlagen. Die haben wir jetzt angefangen zu etablieren. Und am Ende des Tages wären wir dann freuen, wenn man den Vergleich ziehen kann mit einem Orchester, wenn man Musik mag. Wir haben großartige Musiker. Wir haben tolle Instrumente. Aber dass die Melodie sich nachher toll anhört und für alle sagt, ja, das ist eine Melodie für die Ewigkeit, da braucht's halt ganz schön viel Übung. Proben, 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 Proben. Und da sind wir jetzt gerade dran in der Phase.
Ist ja sicherlich eine spannende Phase, jetzt vielleicht auch einzusteigen als Bewerber. Ich glaube, ihr sucht ja auch immer Leute, gute Leute, Produktmanager für die verschiedenen Bereiche. Ich habe jetzt zwar nicht in deinem Bereich, aber auch, was war das, glaube ich, irgendwas mit in Biberach eine Stelle gesehen auf LinkedIn von Liebherr, wo wieder ausgeschrieben ist für Produktmanager. Und ich glaube, bei dir, ihr sucht ja auch, ne? Wäre vielleicht jetzt auch ein ganz guter Punkt, Zeitpunkt bei euch einzusteigen, um diesen Prozess und diesen Wandel vielleicht auch ein bisschen mitzugestalten.
Ganz genau. Das ist ein guter, wichtiger Punkt. Natürlich, wir brauchen immer wieder Leute. Wir brauchen Leute, die eine neue Sichtweise reinbringen, diese Perspektive und auch aus einem ganz anderen Bereich. Das kann mitunter sehr, sehr befruchtend sein und auch das Team weiter bereichern. Das heißt, wir suchen ganz klar Leute, die auch mit einem gewissen Out-of-the-Box zu uns reinkommen und wieder neue Dynamik, ein neues Momentum reinbringen. Das ist absolut korrekt. Also da sind wir sehr offen für, immer wieder am Suchen und am Einstellen.
Genau, dann ja, traut euch bei Liebherr zu bewerben. Ich glaube, es ist richtig cool. Vielleicht noch, ja, was ist dein ganz persönlicher Wunsch für die Zukunft im Produktmanagement?
Ja, das, was ich im Grunde jetzt die vergangenen Minuten immer mal wieder gesagt habe, dass sich das Produktmanagement sehr selbstbewusst aufstellen kann. Das Produktmanagement muss robust, methodisch, fundiert sich etablieren, seinen Auftrag klar verstanden haben. Was ist wichtig, dass wirklich die Value Engine, wenn wir es so nennen möchten, dass die anerkannt und etabliert ist. Das ist mein Wunsch, nicht nur bei Liebherr, sondern bei allen Unternehmen. Deswegen meine Leidenschaft, mein Herz schlägt nun mal fürs Produktmanagement. Das ist eine Liebe zu einer Tätigkeit geworden, die wird so sein. Und deswegen ist es natürlich immer der Wunsch. Das muss relevant werden. Und wie erreichst du das? Eben genau, indem du richtig die Punkte setzt, methodisch, qualitativ, quantitativ, aber natürlich auch immer draußen bist, den Finger am Puls
hast. Ja, es ist ja auch der coolste Job, den man haben kann. Finde ich auch. Exakt.
Gibt keinen besseren Job, oder?
Gibt keinen besseren Job. Die letzte Frage zum Schluss. Was hättest du in deiner Produktmanagement-Karriere gerne früher gewusst?
Ah ja, das ist schwer, weil das wären natürlich jetzt ganz, ganz viele Punkte. Alles, was ich jetzt weiß, hätte ich gerne mit 20 schon gewusst. Aber das ist natürlich total banal und macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Nein, ich denke, dass jeder Mensch hat für sich einen eigenen Lebensweg, eine eigene Station, wo man langläuft. Und jede einzelne Station bringt dir irgendwo was und entwickelt dich weiter. Und das Rückblicken zu sagen, okay, jetzt will ich aber dieses Element viel früher haben. Da trickst man sich aus, denke ich. Und es kommt alles zu der Zeit, wo es kommen muss und wo es dann richtig ist. Dann sollst du es auch ein bisschen bemerken. Ich bin soweit mit mir zufrieden und im Reinen. Genau, das wäre es eigentlich. Ich glaube, gar nicht so viel anders. Natürlich hätte man gerne eine gewisse Struktur. Also ich hätte natürlich die Inhalte von Christensen, wenn wir von Jobs to be Done sprechen, das hätte ich viel, viel früher gerne inhaliert gehabt. Ich hätte gerne das Buch von Matthies natürlich viel, viel früher lesen können. Dann wäre man noch schneller auf dem richtigen Gleis gewesen. Aber letzten Endes, der Weg, was in der Vergangenheit war, hat mich dahin gebracht, wo ich heute stehe. So, und ich bin da jetzt gar nicht so wahnsinnig unzufrieden mit. Das passt schon für mich.
Ja, es war so ein bisschen go with the flow und es passt auch ganz gut vielleicht zu vielen Werdegängen von Produktmanagern und Produktmanagerinnen. Es ist ja auch oftmals gar nicht so geradlinige Wege und Karrierewege sind im Produktmanagement. Ne? Ganz viele haben ja schon eigentlich auch eine vorangegangene Karriere in einem anderen Unternehmensbereich, bevor sie ins Produktmanagement kommen, und manche steigen gleich ein, und ich glaube, es sind einfach so, ja, es ist der Weg. Der Weg ist so ein bisschen das Ziel.
Eben, und das in der Vergangenheit war es so, entweder bist du aus der Technik gekommen, aus dem Projektmanagement oder aus dem Vertrieb und bist in das Produktmanagement reingerutscht, war es bei mir auch, und das ist nicht immer ideal, weil du natürlich immer dann eine gewisse Brille auf hast. Und in der Ausbildung und Weiterbildung hat sich eine Menge getan im Produktmanagement. Ich meine sogar, es gibt sogar richtige Studiengänge jetzt. Ich kenne sie nicht vom Inhalt, aber gerade was Fortbildung, Weiterbildung angeht, da führt kein Weg dran vorbei. Denn die Brille, die man vorher auf hatte, die gilt dann ein Stück weit nicht mehr.
Mhm. Ja. Das ist doch vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort hier zu unserem Thema Transformation von der Technik zum Wert. Das ist auch einfach ein Weg, der vielleicht auch seine Höhen und Tiefen hat. Weiterbildung spielt sicherlich eine Rolle, Empathie spielt eine Rolle, der Faktor Mensch, die Leute mitzunehmen, Geduld zu haben. Das sind jetzt so die Punkte, die ich mir aus unserem Gespräch mitnehme. Es hat mir viel Spaß gemacht, Malte. Danke, dass du da warst, und wir sehen uns und hören uns bestimmt ganz bald mal wieder.
Sehr gerne. Ich grüße dich auch und nochmal vielen Dank für die Einladung.
Also, liebe Hörer, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!